Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, diesmal mit Bewegtbild. Und ja, für diese kleine Premiere könnte ich mir eigentlich kaum einen besseren und geeigneteren Gesprächspartner vorstellen als Andreas Rehlert. Ich glaube, du brauchst eigentlich keine großartige Vorstellung. Jeder, der im Triathlon irgendwie ansatzweise affin ist, weiß, wer du bist und was du erreicht hast. Das werden wir gleich auch nochmal ein bisschen besprechen. Aber an der Stelle vielleicht einmal für deine Vorstellung. Wie würdest du denn selbst, was die sportlichen Erfolge angeht, eigentlich vorgestellt werden, wenn man dich fragen würde?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung, fühle mich natürlich sehr geehrt und ja, ich finde es immer schön, wenn man aufgrund seiner Persönlichkeit geschätzt wird und wie du es gerade schon gesagt hast, das ist dann die größte Wertschätzung. Erfolge hin oder her, am Ende des Tages bleibt die Persönlichkeit und wenn die ein Stück weit irgendwo hängen bleibt und den Leuten gefällt, dann ist es Anerkennung genug.
Bist du um die sportliche Frage jetzt elegant drumherum gekommen. Fangen wir vielleicht mit der jüngsten Vergangenheit an und die ist eigentlich nur ein Tag her oder noch nicht mal ein Tag, nämlich gestern beim Ironman Hamburg. Es ist jetzt ein Tag danach. Wir sitzen hier in Hamburg-Altona im Klippkrog und ja, dir geht's, muss man ja sagen, zum Glück wieder besser. Du hast das Rennen leider nicht beenden können. Bist, kann man glaube ich sagen, auf der Strecke kollabiert, so wie es sich letztendlich angehört hat, auf Platz 2 liegend. Haben sicherlich viele mitgefiebert, bevor wir zu den ganzen anderen Themen kommen, die nicht so ein bisschen gebunden an das Rennen sind. Wie hast du den Tag gestern erlebt und vor allem den Prozess danach? Wie geht's dir jetzt?
Mir geht's momentan wieder gut. Bärenstark fühle ich mich nicht, aber ich habe auch gestern fast eine komplette Langdistanz absolviert. Ich will das Ganze einfach jetzt auch nicht groß reden. Leider war es, oder fangen wir mal von vorne an. Ich war hoch motiviert. Mein großer Traum ist ja und soll es auch noch sein, mich nochmal für Hawaii zu qualifizieren, um für mich persönlich einen Abschluss zu finden, mit dem ich zufrieden bin. Und das sollte gestern hier in Hamburg beim Ironman passieren. Ich habe mich während des Rennens sehr gut gefühlt, habe mich auf mich konzentriert und habe eigentlich alles das umsetzen können, was ich mir so vorgenommen hatte. Sei es beim Schwimmen, sei es, ich bin so ein bisschen detailverliebt, auch bei den Radwerten. Das war alles genau im Bereich, habe mich auf mich konzentriert und selbst das Laufen verlief so, wie ich mir das vorgestellt habe, mit Höhen und Tiefen. Und leider Gottes ist es so, dass ich ungefähr, sag mal, bei Kilometer 24 so leichte Kreislaufprobleme bekommen hatte, die sich vorher nicht wirklich angekündigt haben. Und dann ist es so gewesen, dass ich irgendwann so leichte Aussätze hatte und am Ende des Tages von den Erzählungen her dann mit dem Krankenwagen abtransportiert worden bin. Es wurde ein Kreislaufkollaps festgestellt. Der Zusammenhang ist einfach der, dass man Dehydrierung, Belastung unter diesen Temperaturen, dass das manchmal dazu führt, dass der Körper dann in diesen extremen Situationen relativ schnell runterfährt. Ich habe einige Erinnerungslücken, ist mir in der Form so noch nie passiert. Von daher bin ich auch an der Stelle dankbar, dass die Rettungskette so schnell funktioniert hat hier. Man weiß es immer erst wegzuschätzen, wenn man wirklich involviert ist. Man weiß, dass DRK, die Rettungsdienste sind immer vor Ort und bei allen Großevents. Und wenn man dann wirklich mal kurzzeitig betroffen davon ist, dann weiß man das zu schätzen, dass alles wunderbar funktioniert hat. Also nochmal ein Riesendank auch an die Orga, dass das so gut war. Und im Krankenhaus bin ich dann relativ schnell wieder zu mir gekommen. Habe mich wieder aufgerappelt und ist es jetzt nicht von einem ernsthaften Problem auszugehen, sondern ist halt so passiert. Für mich persönlich und die Familie ist natürlich immer schade, weil alle so ein bisschen mitgefiebert haben nach dieser langen Vorbereitung und dann nach der langen Durchstrecke endlich mal was Zählbares wieder zu haben, ist es dann umso schwieriger und deshalb hängt der Kopf noch ein bisschen tief, mit der Situation umzugehen. Das soll auch nicht die Leistung schmälern vom Christian, der das Rennen gestern gewonnen hat. Sehr starke Leistung, aber wenn man so knapp davor ist und das Gefühl hat, man kann das Rennen gewinnen, dann ist es manchmal umso so bitterer. Aber am Ende des Tages, mir geht's gut. Irgendwann ist der Blick auch wieder Richtung Zukunft gerichtet, aber ein bisschen traut man dem schon noch nach.
Ja, du hast gerade schon gesagt, das Wichtigste ist natürlich, dass gesundheitlich nichts passiert ist. Das steht erstmal über allen. Aber du hast gerade schon gesagt, dass Hawaii war ja für mehrere Stunden greifbar. Das Rennen, was du gemacht hast, war ja eigentlich so, wie du es dir vorher ausgemalt hättest. Du bist in der Spitzengruppe mitgeschwommen, du bist auf dem Rad vorne am Ende, dann als sich die Spitzengruppe zerteilt hat, als Duo mit Rudi Wild gefahren. Und beim Laufen habt ihr auch ziemlich schnell erst zusammen dann irgendwie Boden gut gemacht. Du hast ihn dann überholt und alle haben so gedacht, okay, nur noch eine Minute 20, du läufst schneller, das könnte klappen. Jetzt so, wie es ausgegangen ist, du hast gerade schon selbst gesagt, die lange Durststrecke irgendwie, hättest du damit beendet. Ich hätte dich auch heute viel lieber als frisch gebackenen Ironman Hamburg Champion vorgestellt. Wie sehr gerätst du nach so war oder nach dem Erlebnis jetzt in Zweifeln?
Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt in Zweifeln gerät. Natürlich hängt der Kopf tief und gerade die Familie und die Freunde, die eng an diesem Prozess immer beteiligt sind, das ganze Umfeld, für die ist natürlich, tut es mir natürlich auch mal leid. Jeder fiebert dann mit und wenn dann alles so greifbar nah ist, ist dann die Enttäuschung natürlich, als dann die Situation, ich will sie jetzt nicht als ihre, sie war vielleicht irritierend, auch für mich, ich will die Bilder nicht sehen, wie ich mich da hab liegen sehen und das war mit Sicherheit nicht schön, aber ich fühle mich heute wieder gut und wahrscheinlich ist es halt ein Umstand, der irgendwann einfach mal immer wieder eintritt. Ich kenne das ja ein Stück weit von Hawaii, dass mir das kurz vor der Ziellinie häufig auch schon mal passiert ist, dass ich dann dieses Kribbeln in den Fingern bekommen habe und schwanken quasi dann über die Ziellinie bin und so leichte Erinnerungslücken so nebulös dann einfach vorhanden sind. Und gestern war es halt einfach extrem, was dann immer schade ist, wenn du quasi von himmelhoch jauchzen, sagt man ja so schön, zu Tode betrübt, dass das so dicht beieinander liegt. Und das war dann am Ende des Tages, was so ein bisschen schade ist. Positiv muss man erwähnen, dass ich konkurrenzfähig war. Das ist schön für mich, einfach zu sehen, mit dem fortgeschrittenen Alter, dass es dann doch noch reicht und das Potenzial da ist, dass nicht nur das Rennen zu gewinnen, sondern halt, dass man halt auch konkurrenzfähig ist. Schlimmer wäre es vielmehr gewesen, wenn das Rennen von vornherein unter einem schlechten Stern gestanden hätte und man wäre irgendwo hoffnungslos im Niemandsland gewesen und dann gerade vor Heimpublikum sich dann irgendwo durchzuquälen, abgeschlagen mit diesen großen Ambitionen, sich für Hawaii zu qualifizieren. Das wäre dann noch viel tragischer gewesen, dann im Nachgang, weißt du, wo der Kopf dann hängt und sagt, okay, lohnt sich denn dieser ganze Aufwand noch, den man betreibt und verfolgt man nicht irgendwo ein Ziel, was unrealistisch ist. Deshalb ist bis zum Aussteigen quasi eine Rennstunde hat halt einfach noch gefehlt, dass ich bis dahin einfach auf einem Level war, auf dem man aufbauen kann. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es waren keine Jan Frodenos und keine Sebastian Kienes und keine Patrick Lange am Start, aber nichtsdestotrotz war es ist immer schön und es ist immer schwierig, bei einem hochkarätigen Ironman zu gewinnen. Und dass ich so knapp davor war, sage ich mal, das stimmt dann schon wieder zuversichtlich.
Das heißt, du gerätst gar nicht in die Überlegung, dieses Jahr die Karriere zu beenden?
Also ist immer schwierig so, also gerade nach so einem Misserfolg ist es natürlich immer so, man braucht eine ganze Weile, bis man was verdaut hat und dann muss man sich mal in Ruhe zusammensetzen und dann halt einfach die Fürs und die Widers wieder miteinander besprechen. Aber ich habe gestern Abend noch aus dem Krankenhaus mit meiner Frau telefonieren können und mit meinem Umfeld. Wir haben einfach nochmal denken können und sie haben Verständnis für alle Entscheidungen, die ich treffe. Und aber der Tenor war eigentlich so, dass ist alles so gut verlief und die ganzen Entbehrungen, die wir in Kauf genommen haben, dass wir alle gerne bereit sind, das weiter fortzuführen, bis ich einen zufriedenstellenden Abschluss habe, dass ich sagen kann, okay, das war eine tolle sportliche Profikarriere mit einem persönlichen Abschluss und das soll es mit dem Rennen heute oder mit dem Rennen gestern nicht gewesen sein.
Hast du jemals überlegt, weil ich meine, man kennt dich ja seit vielen Jahren in der Szene und es wird natürlich auch viel diskutiert und du hast ja eigentlich alle schon mal sehr überrascht, als du 2015 auf Hawaii Zweiter geworden bist, nach ja auch einer Durchstrecke, die jetzt nicht ganz so lang ging wie die danach kam durch vielerlei Umstände. Hast du es im Nachhinein nach diesen schwierigen Jahren und den ganzen Verletzungen jemals bereut, dass du 2015 nach dem großartigen Rennen mit so einem Paukenschlag nicht aufgehört hast?
Eigentlich nie, weil für mich immer das Thema war, dass solange ich Spaß am Sport habe und solange ich das Gefühl habe, ich bin konkurrenzfähig, also nicht nur einfach jemand bin, der die Startlinie mit auffüllt, sondern jemand, wo du sagst, okay, ich habe Ambitionen, ich kann mit der Weltspitze mithalten und ich kann mir vielleicht den Traum nochmal verwirklichen von dem Hawaii-Sieg. Und gerade 2015 war es vielleicht für Außenstehende ein Stück weit überraschend. Für mich persönlich in meinem nahen Umfeld war es nicht wirklich überraschend, weil ich habe schon mal gesagt, ich bin so ein bisschen detailverliebt. Ich kenne alle meine Nummern und Zahlen aus dem Training von den vergangenen Jahren und an denen lasse ich mich auch messen. Und das sind so objektive Kriterien, wo ich mich dann halt aufbaue. Und klar muss ich auch, wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut, immer wieder feststellen, dass mit dem Alter dann die Regeneration deutlich länger dauert und dass wir Wehchen einfach länger brauchen, um auszukurieren. Und es gab natürlich in der Vergangenheit immer viele Tiefschläge, da können wir vielleicht nochmal im Detail drüber eingehen, die dann dazu geführt haben, dass es so eine lange Durchstrecke gab. Aber wenn man merkt, dass man punktuell Leistung erzielen kann, die auf Weltklasse-Niveau sind und es mir noch Spaß macht, die Familie das noch supportet, war das eigentlich nie wirklich ein Thema. Ich bin jetzt niemand, der sagt, okay, ich brauche so ein Hollywood-Ende. Dass man sagt, okay, auf der Spitze des sportlichen Zenits muss man abtreten. Das war irgendwo nie ein wirkliches Thema. Und dass man dann vielleicht am Ende des Tages jemand dann in den Geschichtsbüchern rein theoretisch wäre, der nie Hawaii gewonnen hat und so viele zweite Plätze in seiner Karriere erreicht hat, dass man da eine Liste anführt, das spielt eigentlich keine Rolle. Die Zufriedenheit und die Glücklichkeit mit dem, was ich tue jetzt, die hat eigentlich immer alles überstrahlt.
Aber so ein bisschen willst du das ja schon, sonst hättest du ja auch, also du sagst ja, du möchtest ein Ende finden, mit dem du gut leben kannst und auch ein versöhnliches Ende, sonst hättest du in den 2 Jahren, in denen du eigentlich auch fast keine Rennen gemacht hast, ja auch sagen können, okay, ich mache jetzt hier einen Haken hinter, gerade weil sich bei dir ja auch einige Umstände geändert haben. Du bist zweifacher Familienvater jetzt und hast du da aufgrund der Umstände auch irgendwie nie daran, also nicht mal darüber nachgedacht, einfach einen neuen Abschnitt zu beginnen?
Natürlich denkst du ständig drüber nach, okay, oder du hinterfragst natürlich vieles und es fällt einem natürlich immer schwer, gerade dann in den schweren Momenten, die ohne Zweifel halt immer wieder hochkommen, dann zu sagen, okay, macht das alles ganz noch Sinn. Aber dann müsste ich vielleicht ein bisschen weiter zu zurückdenken. Ich will mich jetzt auch nicht immer an Hawaii messen. Klar ist, das ist das Resultat, was oder das Rennen, was mich antreibt. Und ich bin mit dem zweiten Platz, fangen wir mal an, 2015, aus dem habe ich die Erfahrung mitgenommen, Mensch, ich war konkurrenzfähig und ob es dann der Traum hat, dann halt immer noch mal weitergeht. Okay, vielleicht schafft man es doch noch mal an einem perfekten Tag mit dem Rennen vielleicht doch noch mal den Hawaii-Sieg zu realisieren. Und in dem Jahr 2016, quasi ein Jahr danach, hat mich halt eine Verletzung eingeholt mit einer Saison mit dem, ich glaube, es war ja die Achillessehne. Und ich bin dann 2016 in das Rennen gegangen mit einem großen Handicap. Ich wusste schon, okay, die ganze Vorbereitung verlief holprig und es war dann auch wie in den Folgejahren meistens so, das passiert in der Vorbereitung, dann im April, Mai, Juni, wo du quasi schon wieder die Saison nahezu herschenkst, ne? Und deshalb bin ich dann 2016 aus dem Rennen getreten mit hängendem Kopf und konnte es nicht beenden. Und das war eigentlich der Grund, dass ich gesagt habe, wenn ich nochmal nach Hawaii zurückkehre, dann nicht mit so einem Abschluss.
Wann war der Punkt, an dem du die Zielsetzung geändert hast von, also früher hieß es bei dir immer, ich will nochmal zurückkehren und ich will in meiner Karriere noch einmal Hawaii gewinnen. Mittlerweile formulierst du das ja auch ein bisschen defensiver. Du willst noch einmal insgesamt nach Hawaii zurück. Wann war so der Punkt, an dem du dich gedanklich vielleicht auch so ein bisschen von dem Sieg, der dir ja noch fehlt, verabschiedet hast?
Also insgeheim träumt man immer davon. Wobei ich auch sagen muss, dass ich ja, es mag für viele vielleicht unrealistisch klingen. Es war aber für mich in den Jahren zuvor, wo ich vielleicht die realistischen Chancen habe. Ich habe ja mal das große Glück gehabt, dass ich so vielleicht 2010, 2011, 2012 hat irgendwann mal die FAZ geschrieben, die größte deutsche Triathlon-Hoffnung auf den nächsten Hawaii-Sieg. Das ehrt einen auf der einen Seite und es war mit Sicherheit auch aufgrund der Ergebnisse ein wirklich realistisches Ziel. Aber du weißt halt, die Weltspitze ist so eng beieinander, dass du brauchst halt einen perfekten Tag. Ich hatte immer einen perfekten Tag gehabt, aber es waren halt immer Jungs dabei, die waren einfach schneller. Und dass es mit jedem Jahr schwerer wird, das gehört einfach dazu, aber ist trotz alledem niemals unmöglich. Und wenn ich jetzt, ist es jetzt zwar schon einige Jährchen her, ich denke immer noch, es wäre gestern, du im Training einfach noch manchmal so Momente hast, wo du wirklich an so eine Leistung anknüpfen kannst. Die sind zwar jetzt nicht mehr in der Vielzahl so da wie in der Vergangenheit und sagst, Mensch, wenn ich diesen Moment, den ich jetzt habe, wenn ich den einfach im Wettkampf umsetzen kann und dann das Mindset einfach noch passt, dann muss es nicht heißen, dass es absolut unrealistisch ist. Ich weiß, dass wenn ich mich jetzt auf die gleiche Stufe stellen, dass ich mich nicht auf die gleiche Stufe stellen kann mit Frodo oder mit Sebastian oder mit Patrick, weil das einfach, es ist einfach eine andere Klasse. Aber an dem Tag X, weißt du, wo vieles zusammenspielt, gerade auf Hawaii, da sind halt andere Umstände einfach noch wichtig, ist es kein Ding der Unmöglichkeit. Aber für mich heißt es einfach erstmal jetzt, sowieso die Qualifikationshürden zu überstehen, um dorthin zu kommen. Und deshalb bin ich auch sehr vorsichtig mit der Zielsetzung. Weißt du, wenn du 2 Schritte erstmal machen willst und schaffst es nicht, den ersten Schritt zu machen, dann stehst du dir irgendwo ein Stück weit selber im Weg. Also es soll jetzt nicht heißen, dass ich das komplett ausschließe, aber ich möchte halt, wie gesagt, erstmal wieder den Anschluss schaffen.
Du hast auf der Pressekonferenz vor dem Ironman Hamburg gesagt, so dieses und nächstes Jahr, da möchtest du die Hawaii-Quali schaffen, das ist ungefähr der Zeitraum, den du dir noch gibst für deine Karriere. Gehen wir jetzt mal davon aus, du scheinst das Mindset ja noch zu haben, du hast den Traum, du hast das Ziel. Hast du dir trotzdem schon mal Gedanken darüber gemacht, wie es für dich weitergeht nach der Triathlon-Karriere?
Ja, absolut.
Willst du das auch verraten?
Ich habe einen ganz großen Traum und ist der, dass ich gerne mit der Familie eine Weltreise machen würde. Mit einem Wohnmobil. Mit den beiden Kindern, mit meiner Frau zusammen, dass wir uns so viel Zeit nehmen, wie wir einfach wollen. Weil die Kinder sind in einem Alter, wenn man Familienpapa ist, dann denkt man natürlich immer irgendwie so in Etappen. Und das ist so mein ganz großer Traum. Eine Weltreise mit dem Wohnmobil, wie wir Zeit haben und verweilen an den Orten. Das ist so das ich gerne möchte, weil die letzten vielen Jahre im Profisport ist man ständig unterwegs, ist irgendwo immer wieder fixiert auf die ganz wichtigen Punkte und einmal mal so richtig loszulassen und mit wenig Gepäck einfach loszufahren und mit der Familie so viel intensive Zeit zu verbringen, das ist dieser große Traum. Und man hat ja immer so viele Wünsche im Leben. Und man sagt, ja, das mache ich. Und man verschiebt viele Dinge mal auf morgen. Und deshalb ist so mein Traum, das möchte ich gerne mit der Familie machen. Und ich hoffe, dass ich das zeitnah realisiert bekomme, damit es kein Traum mehr bleibt.
Du hast ja in deiner Triathlon-Karriere viele Orte gesehen und viele Länder auch bereist. Was sind denn die Orte, die du deinen Kindern am liebsten zeigen möchtest?
Ich habe das große Glück gehabt, dass ich ganz, ganz wenig schlechte Erfahrungen weltweit gesammelt habe. Ich glaube, es ist einfach mal dann eine Art und Weise, wie man dort überall auftritt. Ich glaube, wenn man lernt, mit den Leuten umzugehen und den nötigen Respekt entgegengibt, wo man auftritt, dann bekommt man das auch immer zurück. Und die Herzlichkeit, die ich überall erfahren habe, das hat mich so am allermeisten beeindruckt, weltweit. Und deshalb ist es schwer zu sagen, okay, jetzt das ist ein Ort, den ich unbedingt nochmal aufsuchen möchte, weil es gibt so viele Orte, die ich kennengelernt habe und viele Freunde kennengelernt habe und einfach das mit der Familie nochmal zu erleben. Und nicht nur aus dem Blickwinkel, okay, wie sind die Trainingsbedingungen hier vor Ort, wo ist die nächste Schwimmhalle, wie ist der Radkurs oder wie ist die Laufstrecke, wobei die Laufstrecke wahrscheinlich immer irgendwo im Kopf ist, weil das ist, was ich am liebsten mache, aber einfach so losgelöst von diesen Trainingsbedingungen, einfach so Orte, Menschen, Landschaft, das zu genießen, das reizt mich und zeitlos zu sein.
Das klingt auf jeden Fall so, als wenn du sehr begeistert bist von dieser Vorstellung. Vielleicht um an das Familiendasein mal anzuknüpfen, das hat für dich natürlich auch viel Veränderungen mit sich gebracht in den letzten Jahren. Und gerade dadurch, dass es sportlich auch so schwierig war, würde ich jetzt mal sagen, aus der Perspektive hat es wahrscheinlich das auch nicht besser gemacht, dass sich die rein sportlich betrachtet, die Trainingsbedingungen eher verschlechtern, du mehr Verpflichtungen hast und dich auch irgendwie komplett neu strukturieren musstest, den Alltag und alles, was dann dazukommt. Wie hast du diesen Wechsel erlebt? Also vielleicht erstmal nach dem ersten Kind und dann auch tatsächlich nach dem zweiten Kind, als du wusstest, was auf dich zukommt und dass sich das, ich will jetzt nicht sagen verdoppelt, aber dass es ja nochmal ein deutlich höherer Aufwand ist.
Das stimmt schon und wie gesagt, wir hatten auch im letzten Jahr familiär eine ganz schwierige Situation zu vergleichen, wogegen dann diese, was gestern passiert ist, wirklich ein Klacks dagegen war und deshalb, wie gesagt, auch wenn wir im letzten Jahr so eine ganz persönlich schwierige Situation erlebt haben, realisiert man, was wirklich wichtig im Leben ist und wie wichtig bestimmte und elementar wichtige Dinge einfach im Leben sind, die wertvoller sind als jetzt der reine Sport. Nichtsdestotrotz haben wir uns als Familie bewusst für die Kinder entschieden und deshalb wird auch nie eine Ausrede kommen, dass man jetzt weniger Zeit hat, weil man jetzt ein Familienleben hat, weil dem möchte man natürlich auch gerecht werden, sondern man versucht es einfach ein Stück weit irgendwo so zu koordinieren, dass es für alle der entspannteste Moment ist. Also Sport ist immer noch ein neben der Familienleben der wichtigste Teil und ist wie mit allem, man muss irgendwo Kompromisse finden. Auf der anderen Seite ist man natürlich immer erstaunt, wie viel Zeit man, bevor wir die Kinder hatten, irgendwo ein Stück weit, ich will nicht sagen, verplempert hat und wie viel Zeit man trotzdem zur Verfügung hat, wenn man wirklich sehr effektiv trainiert. Und deshalb war es eine große Herausforderung, der haben wir uns bewusst gestellt und es hat ein Stück weit doch geklappt. Und ich weiß, dass ich vom Volumen her aufgrund des Alters und der Regeneration nicht mehr das absolvieren kann, was ich vor vielen Jahren absolviert habe und aufgrund des Familiens dem halt auch einfach nicht mehr die Zeit habe. Aber deshalb musste ich halt neue Trainingsmethoden für mich entdecken, die reizwirksam sind, und bin mit dem Umfeld, in das ich auch erst reinwachsen musste, doch zufrieden und dass man doch noch Reserven rauskitzeln kann, die persönlich dann halt zu einer Leistungsfähigkeit führen bei mir persönlich, wo ich sage, das ist immer noch das Niveau, um ganz vorne mithalten zu können.
Was waren das für Methoden? Was hast du geändert?
Also eine der wesentlichen Methoden ist, ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt, bevor ich die Familie hatten, war ich mehr als 300 Tage mehr unterwegs, sogar wahrscheinlich noch mehr, und nur 60 Tage zu Hause. Und mittlerweile hat sich das Verhältnis umgedreht. Ich bin 60 Tage im Jahr unterwegs und habe dafür die Zeit zu Hause. Und ab und zu, bis auf Trainingslager ausgenommen, absolviere ich halt viel Indoor. Ich habe es auch früher schon gemacht, also bevor Lionel das so publik gemacht habe, war das irgendwo auch schon ein Stück weit Teil des Trainingsprogramms mit einem Laufband und so weiter. Also fully equipped bin ich schon, habe auch einen Trainingsraum, das habe ich schon davor gehabt, aber verstärkt hat sich das halt in diesem Jahr halt und in den letzten Jahren halt auch dort hat es stattgefunden. Ich musste dann halt auch lernen, das zu genießen. Mittlerweile kann ich das. Es ist nicht jeder Tag ist gleich. Aber wenn man halt auch die Fortschritte dort sieht, dass man halt effektiver ein Stück weit trainieren kann und in der Kürze der Zeit einfach genau das absolvieren kann, wo man vorher draußen viel absolviert habe, sind vergleichbare Daten. Du hast immer rein theoretisch die gleichen Bedingungen und kannst dich vergleichen und kannst gezielt auf das Training ansteuern. Du hast den Vorteil, dass du im Vergleich zu Trainingslager weniger Reisestress hast. Also es gibt viele positive Faktoren, die es unterstützen. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn ich zu lange rede.
Nein, alles gut.
Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe mit Triathlon, das war vor vielen, vielen Jahren, in den 90er Jahren. Für unsere Eltern zu schauen, ist es wahrscheinlich nur noch...
An der Stelle sei einmal erwähnt, du bist ja wirklich ein Triathlet seit der ersten Stunde. Du warst bei den ersten Olympischen Spielen im Triathlon dabei, im Jahr 2000 in Sydney und 4 Jahre später auch in Athen. Hast Platz 12 und Platz 6 belegt. Also für alle, die Andreas vielleicht auch noch nicht so lange kennen, weil sie ein bisschen jünger sind. Du bist seit ganz vielen Jahren dabei auf unterschiedlichen Distanzen. Darüber können wir später auch nochmal sprechen. Aber genau, da an der Stelle einmal als Einschub, dann kannst du auch direkt weitermachen.
Und ich kann mich noch an meine ersten Jahre im Triathlon erinnern, und das war es halt so, dass du halt nie unterwegs gewesen bist. Das heißt, der Trainer hat gesagt, pass mal auf, wir fahren dann und dann Fahrrad, wir dann gehen dann und dann laufen, wir zelten bei dem und dem Wettkampf. Also es war, ich will jetzt nicht sagen oldschool, aber das waren halt die Basics. Und mir ist es vor vielen Jahren mal bewusst geworden, als ich wieder daheim war, nach einem langen Trainingslageraufenthalt in der Sonne, als mich die kleinen Jungs gefragt haben zu Hause, und es hat so geregnet, Andi, kommst du heute auch mit zum Radfahren? Und ich dann gemerkt habe, muss ich jetzt wirklich Radfahren bei dem Regen und bei diesen Witterungsbedingungen, weil du einfach dann ein Stück weit immer irgendwo verwöhnt warst, dass du halt dann halt unter besten Bedingungen trainieren hast. Da habe ich gesagt, okay, so hast du früher das auch gemacht und stell dich nicht so an. Und genauso verhält es sich heute auch. Wenn es halt das Wetter nicht hergibt, ist es nicht jeden Tag Sonnenschein. Und von daher...
Gerade in Norddeutschland nicht.
Richtig. Und es gibt eigentlich keine Wetterbedingungen, die eigentlich auch kein Training zu Hause zulassen, mal abgenommen von Eisregen oder so. Also wie wir schon gesagt haben, es gibt eigentlich kein Grund, das, was man trainingsmethodisch oder trainingstechnisch zu Hause umsetzt, dass das mal abgesehen von der Höhe, dass man das zu Hause nicht absolvieren kann.
Hattest du jemals ein Höhentrainingszelt?
Nein, habe ich nicht. Ich habe auch nie wirklich ernsthaft drüber nachgedacht. Ich habe schon... wenn ich zurückdenke, bin schon als Jugendlicher mit in die Höhe gefahren. Das war damals einfach gang und gäbe und habe viele Erfahrungen sammeln können in der Höhe. In den ersten vielen Jahren habe ich ganz schlechte Erfahrungen gesammelt mit dem Höhentrainingslager. Mittlerweile bin ich davon, oder es gab Jahre, wo ich sehr überzeugt davon war. Das war so vielleicht 2012, 2013. Da habe ich sehr positive Erfahrungen gesammelt. Mittlerweile ist es für mich kein Thema mehr, weil ich einfach erstmal die Zeit nicht habe und ich möchte auch nicht so lange weg von der Familie, weil für mich macht zum Beispiel Höhentrainingslager, wie du es gerade sagst, macht es nur Sinn, wenn man es konsequent vorbereitet mit einer Höhenkette und dann zielgerichtet auf einen Höhepunkt. Und das möchte ich zu meinem jetzigen Zeitpunkt in meinem Karrierestand nicht nochmal machen, weil es einfach mit dem Familienleben nicht einhergeht. Und Höhentraining und mit dem Höhenzelt, das ist eine Sache, die da finde ich nicht richtig von überzeugt, weil Aber so, wenn du ein Höhentrainingslager machst oder Höhenzelt, dann musst du halt ganz täglich unter diesen Bedingungen dann trainieren. Daran glaube ich.
Ist auch nicht besonders familienfreundlich, wenn man sich beim Zubettgehen immer isoliert und in so ein Zelt reinlegt. Das kommt ja wahrscheinlich auch noch dazu.
Absolut richtig. Also mir fehlt da dann die konsequente Überzeugung. Und das Haus so abzurichten, dass man den ganzen Tag im Haus verbringt, wo soll es ja auch geben, wo sich die Leute quasi unter das so hermetisch abbringen, dass sie den ganzen Tag quasi unter Höhenbedingungen trainieren, leben, dazu ist mir der Sport zu wertvoll und der Spaß am Sport zu wichtig.
Das ist vielleicht das Einzige, was Lionel Sanders noch fehlt, als kleiner Tipp. Zurück zum Familiendasein. Vielleicht einmal, hättest du vorher gedacht, ich meine, so wie du es gerade beschrieben hast, ist es ja klassisch, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Du hast Methoden gefunden. Und hättest du vorher gedacht, als dann klar war, okay, das erste Kind kommt und vielleicht dann auch das zweite Kind kommt, dass sich das so gut verbinden lässt, das Dasein als Familienvater und der Sport auf dem Niveau, wie du ihn ja auch betreibst und betreiben willst? Also der Anspruch, den du an dich selbst auch hast.
Man wächst mit seinen Aufgaben. Und ein Großteil, muss man ja auch sagen, ist halt so, dass ich bin dankbar halt, dass meine Frau das im Hintergrund so tatkräftig unterstützt und eigentlich der Pfeiler ist, dass das, was ich mache, überhaupt möglich ist. Und mit Sicherheit habe ich mir das, wenn ich mich jetzt zurückerinnere und wir die freudige Nachricht bekommen haben, dass wir Eltern werden, ist großartig. Natürlich hat man dann dieses Kopfkino und sagt, okay, wie wird das denn alles werden und wie kriegt man das dann hin? Und die Zukunft, wie man jetzt das mit dem Training gestaltet, wie das dann weitergehen soll, klar geht das alles so ein Stück weit durch den Kopf. Und es war zum Anfang nicht einfach. Und aber viele Dinge laufen dann einfach ab, weil man aus den Erfahrungen lernt. Man muss halt disziplinierter werden. Man dachte, man wäre vorher schon diszipliniert, aber nein, man muss disziplinierter werden und man muss ein Zeitmanagement an den Tag legen. Und man muss bereit sein zu kompromissen. Und das hat in meinen Augen wunderbar funktioniert, so dass das Lebensmodell, was wir gerade haben, dass ich das Gefühl habe, dass ich allem gerecht werden kann. Das heißt, dem Familienleben und den sportlichen Ambitionen mit allem, was da einhergeht, dass die Balance ist, womit ich glücklich bin.
Jetzt in deinem Alter, wir haben das gerade schon angerissen, du machst seit, weißt du eigentlich, wann genau du mit Triathlon angefangen hast?
Also ja, professionell.
Also ja, dann vielleicht da einmal.
Also professionell ist immer so ein Begriff, mit dem man schnell hausieren geht. Ne? Also ich weiß, dass ich 1993 oder 1994 eine Dokumentation damals über den Ironman Hawaii gesehen habe. Da war ich gerade Teenager und irgendwie hat mich das damals in dem Alter so extrem fasziniert. Ich habe gesagt, das muss ich unbedingt machen. Hatte dann Glück mit meinem ersten Trainer, dass er mich gleich an die Hand genommen hat und seitdem hat mich die Faszination nie wieder losgelassen und bin glücklicherweise dann über die Jugendnationalmannschaft in einen sportliches Umfeld gekommen, was gleich darauf ausgesetzt war, okay, Olympische Spiele. Das war ja so dieses große Highlight, Sydney 2000, erstmalig im Olympischen Programm und das war so, worauf jeder zu damaligen Zeit ein Stück weit gestellt. Als ich mir den Traum verwirklichen konnte, habe ich natürlich auch im Rahmen der Sportfördergruppe damals unter professionellen Bedingungen trainieren können mit dem vollen Support, was so die Verbandsstruktur dann einhergab und das über viele Jahre. Von daher bin ich auch dankbar, dass ich das alles kennenlernen durfte und im Jahr 2008, wo ich quasi als Reservist für Olympischen Spiele 2008, ich will nicht sagen gescheitert bin, es hat einfach nicht gereicht für mich, konnte mir den Traum nicht verwirklichen, ein drittes Mal für die Olympischen Spiele mich zu qualifizieren. Bin ich dann auf die Langstrecke gewechselt und zum Verständnis, wenn man sich von der olympischen Strecke verabschiedet und nur das die olympische Strecke oder das Sprintprogramm ist im olympischen Programm, das heißt, man gerät automatisch aus der Förderung heraus, ist man auf der Langstrecke dann auf sich alleine gestellt. Und das, weil du gerade gefragt hast, was ist jetzt Profitum? Ne? Vorher hatte ich ein Stück weit großartigen Support vom Verband und dann auf der einen Seite dann plötzlich keinen mehr. Ich habe zweimal unter professionellen Bedingungen trainiert, aber mit dem Sprung quasi auf die Langstrecke, wo du dich komplett selbstständig organisieren musst, quasi dein Budget für die Saison planen musst und Sponsoren weiterfinden musst, um überhaupt das zu ermöglichen von klein auf. Deshalb ist die Frage nicht eindeutig zu beantworten. Sag mal von 2000 an mit den Olympischen Spielen bis heute bin ich eigentlich Profi mit verschiedenen Abschnitten der Unterstützung.
Also man merkt wirklich sehr lang. Vielleicht kann ich da einmal einklinken. Du hast ja die Olympischen Spiele erlebt, Hawaii auch, ganz viele andere Ironman-Rennen, Challenge Rot hast du auch gewonnen. Du hast im Triathlon, ja gut, wir wissen, nicht alles gewonnen, aber eigentlich fast alles gesehen. Mal als reines Gedankenspiel, wie würdest du es finden, wenn die Langdistanz olympisch werden würde und wenn es dann auch sowas, diese Diskussion, die ein ums andere Mal vielleicht auch manchmal so aufpoppen, DTU-Bundestrainer Langdistanz, dann würdest du das grundsätzlich, also klar, es gibt da Hindernisse, wie gesagt, ein reines Gedankenspiel, aber würdest du das gut finden?
Absolut, natürlich. Ich meine, wir sind ja eine Sportart mit verschiedenen Disziplinen und dadurch, dass ich das große Glück hatte, zweimal bei den Spielen dabei zu sein, und ich glaube, jeder, der bei den Olympischen Spielen war, wird das bestätigen, es ist ein großartiges Event. Das sind Erinnerungen, die bleiben mein Leben lang. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, Andi, wie war es in Athen oder wie war es in Sydney, ich könnte dir tausende von Geschichten erzählen, die sofort wieder da sind. Also großartige Momente. Und deshalb würde ich sagen, jeder, der die Möglichkeit hat, das daran teilzunehmen oder diesen Traum verfolgt es einfach, weil das lohnt sich wirklich.
Würdest du die Gefahr sehen, dass der Ironman Hawaii dadurch an Wertigkeit verliert?
Nicht wirklich, ganz im Gegenteil. Es würde sogar die Wertigkeit oder es würde so aufgewertet werden. Also es ist ein reines Gedankenspiel. Man müsste natürlich in die Tiefe gehen, die Fürs und das, was dagegen spricht, einfach miteinander abwägen. Aber es wird ja sowieso von vornherein erstmal dran schalten, dass der Ironman einfach zu lang ist oder die Langdistanz einfach in ein Format ist, was nicht ins olympische Programm passen würde, rein, glaube ich, von der medialen Aufarbeitung her. Wobei ich natürlich ein Fürsprecher bin für die Langstrecke. Man kann es auch toll aufarbeiten. Hinzu kommt natürlich, dass die Teilnehmerzahl bei den Olympischen Spielen halt limitiert ist. Man möchte nicht mehr aufstocken. Das heißt, entweder nimmt man aus dem Pool der Athleten, man sieht es ja mit dem Relay, dass man daraus was kreieren muss, oder man nimmt anderen Sportarten Dings weg. Von daher ist es unrealistisch, aber der Gedanke würde mir gefallen, dass man neben der olympischen Distanz und dem Relay noch eine Langstrecke haben würde. Und ich glaube, dass da nochmal eine ganz andere Dynamik auch in die Sportart einkehren würde. Und Olympische Spiele sind alle 4 Jahre. Hawaii ist jedes Jahr. Ich glaube, es wird einige draußen geben, die neben dem Hawaii-Sieg auch gerne nochmal einen Olympiasieg sich zutrauen würden.
Es gibt ja mittlerweile oder bisher nur einen, der das geschafft hat.
Genau, aber ich glaube, Jan in seiner Palmares würde ihm auch nochmal einen Olympiasieg auf der Langstrecke guttun. Aber wie gesagt, ich persönlich würde es schön finden, weil ich die Olympischen Spiele kennengelernt habe und es ist ein großartiges Event. Unabhängig sogar von dem Ergebnis, was man selber bei den Olympischen Spielen erreicht. Das ist einfach eine Erfahrung, die einen bereichert.
Du hast ja im Triathlon wirklich sehr viel erlebt und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wenn man so langsam auf das Karriereende zugeht, wie bist du als Mensch da so? Bist du so ein bisschen nostalgisch oder reflektierst du mit zunehmendem Alter immer wieder, was du eigentlich alles so erlebt hast? Denkst du darüber aktiv nach oder sagst du, das sind irgendwie Schubladen, die mache ich eigentlich gar nicht auf, sondern wenn ich hinter die ganze Sache einen Punkt gesetzt habe?
Also einen Punkt habe ich macht man schon hinter bestimmten Sachen. Also ich werde natürlich relativ häufig auf das Erlebnis, ich glaube, es war 2010 nochmal angesprochen, auf das Rennen mit Chris McCormack. Was wäre gewesen, wenn? Das ist so für mich, womit ich abgeschlossen habe, weil man
ja dann hat sich die Frage schon beantwortet.
Ja, das ist darauf angesprochen, ist halt so, dass vermeintlich das der Punkt gewesen wäre oder das ist Rennen gewesen, wo ich vielleicht einen Hawaii-Sieg hergeschenkt hätte. Aber ich erinnere mich unglaublich gerne zurück, weil ich in meiner gesamten Sportlichen Karriere so viele schöne Momente erlebt habe. Jetzt nicht speziell auf die sportlichen Höhepunkte, sondern die sind wirklich, die kann man an der Hand abzählen. Also man gewinnt, man verliert mehr, als dass man gewinnt. Aber nein, daran blicke ich gerne zurück. Also das ist, würde ich auch nie einen Punkt machen. Das sind so schöne Erinnerungen, die gerade dann helfen, wenn du sagst, es läuft gerade mal sportlich nicht so gut und hat das überhaupt alles noch einen Sinn? Und wenn du dann reflektierst, okay, warum habe ich das eigentlich gemacht? Warum will ich das? Und das ist einfach, weil du Spaß an dem Sport hattest. Ich habe ja, als ich mit dem Sport angefangen habe, zum Beispiel nie darüber nachgedacht, dass ich das mal als Profi ausüben kann, dass ich mal später meinen Lebensunterhalt damit verdienen kann.
Wann war denn der Punkt, an dem du realisiert hast, dass das klappen kann?
Das war, denke ich, mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen war ich Feuer und Flamme für den Sport, auch davor schon. Und ich glaube, wie jeder junge Mann oder junge Frau kommt man immer in die Diskussion im Familienkreis, gerade von den Eltern. Okay, was machst du mit deinem Leben? Weil du musst ja, wenn du sportlich erfolgreich sein musst, halt Prioritäten setzen. Und da musst du halt zum Beispiel auch eine sportliche Ausbildung, deine berufliche Ausbildung, sei es Studium oder eine Ausbildung, einfach hinten anstellen. Und da hatte ich auch in der Familie nicht zu kämpfen, aber ich musste schon stark darüber nachdenken, in welche Richtung ich mich entwickle. Und habe auch nebenbei angefangen zu studieren zur damaligen Zeit und musste dann irgendwann einsehen, dass, wenn ich beides gleichzeitig mache, ich auch in beiden Bereichen nicht wirklich das erreichen kann, was ich möchte. Und dann bin ich bewusst das Risiko eingegangen, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, und habe dann auch von der Familienseite die Unterstützung bekommen, dass, wenn du zwar die berufliche Ausbildung ein Stück weit hinten ansteckst, aber die Tugenden, die für den Leistungssport oder Profisport in Anführungsstrichen, die du brauchst, sind ja nicht unproduktiv, ganz im Gegenteil. Du bist selbstorganisiert, hast Disziplin. Du musst alle Tugenden, die du brauchst, 7 Tage die Woche konsequent, sind Attribute, die du ein Leben lang brauchst und die dir später immer weiterhelfen.
Das ist eigentlich ein guter Punkt, weil solltest du die sportliche Karriere jetzt an den Nagel hängen, könnte ich mir schon vorstellen, das ist eine Bewerbung, dass ich die Unternehmen irgendwie auch vielleicht, wenn du im Sport bleiben willst, um dich reißen, weil ich, also dein Durchhaltevermögen und dein Kampfgeist und dein Ehrgeiz, den muss man erstmal für irgendwas entwickeln und mitbringen. Also wenn du da irgendwas anderes findest, wovon du halbwegs auch so angefixt bist wie vom Triathlon, dann kannst du diese ganze Energie und die ganze Motivation, die du dafür hast, vielleicht auch noch in was anderes stecken.
Also absolut, ich meine, diese Unabhängigkeit, das selbstbestimmte Leben, was wir als kleine Firma auch leben, das ist, was ich nie wieder aufgeben möchte, weil das einfach diesen Lebensstil, den wir pflegen, das ist das, was mich ausfüllt. Aber weil du es gerade auch angesprochen hast, es ist ja jetzt nicht nur auf den Triathlon gemünzt, sondern ganz im Gegenteil, weil man, glaube ich, irgendwo eine Passion für hat, sei es jetzt in der Kunst oder im Sport, finde ich, es wird das viel zu gering. Ich will jetzt nicht politisch werden, aber es sind halt, es wird gesellschaftlich nicht mehr ganz so akzeptiert in Deutschland, was ein bisschen schade ist, was der Mehrwert für viele sein kann, weil es
Ja. Das ist eigentlich ein guter Punkt, den du ansprichst, weil wir hatten ja vor dem Ironman Hamburg auch schon unsere Live-Sendung und das Gespräch, und wir sind da auch schon einmal darauf zu sprechen gekommen, und die wird ja immer so ein bisschen vorgehalten, was du nie geschafft hättest, wäre Weltmeister zu werden. Streng genommen stimmt das ja gar nicht. Du bist einmal 2008 Militärweltmeister geworden, und bevor wir über den Zusammenhang zwischen diesem Erfolg und dem gesellschaftlichen Kontext kommen, den du gerade angesprochen hast, muss man dazu sagen, das hatte früher eine ganz andere Wertigkeit. Also mittlerweile würden die Leute wahrscheinlich irgendwie drüber lachen, haha, Militärweltmeister. Das war damals nicht ganz so. Das hat allerdings auch einen Zusammenhang mit der Sportförderung, die du gerade schon angesprochen hast. Vielleicht kannst du da einmal erklären, wie das zur damaligen Zeit war.
Also der Sport hat sich natürlich extrem weiterentwickelt, ist in eine Vielzahl von Rennen hinzugekommen, und diese klassische Unterteilung, wofür man sich entscheiden muss, man musste sich damals schon noch entscheiden, okay, gehe ich jetzt auf die Langstrecke oder entwickle ich mich auf der Kurzstrecke weiter, aber selbst auf der Langstrecke und auf der Kurzstrecke gibt es eine Vielzahl von Rennen, Rennkalender, dass so bestimmte Wertigkeiten dann in den einzelnen Rennen, die vorher wichtig waren, jetzt nicht mehr ganz so wichtig sind. Ich kann mich erinnern, dass die deutschen Meisterschaften damals, auch wenn sie heute schon oder immer noch hochkarätig besetzt waren, dass die ganze deutsche Elite am Start war. Damals war ein deutscher Meistertitel, sagen wir um die 2000er, war unglaublich viel wert, hat eine hohe Reputation genossen. Ich bin auch nie deutscher Meister geworden. Ich bin, glaube ich, 4-mal Zweiter geworden. Also eine Vielzahl von zweiten Plätzen habe ich schon erreicht. Oder auch, wie du schon gerade ansprachst, dieser Weltmeistertitel damals 2007. Den 2007, den Daniel, zum Beispiel erreicht hatte, das war damals, kann ich mir erinnern, eine unglaublich wertvoll. Mittlerweile ist ja mit der World Series so, dass du finde ich, gefühlt nicht mehr so einen hohen Stellenwert. Man verteilt es halt auf viele Rennen. Ich möchte das auch nicht bewerten, aber wie du schon damals sagst, damals gab es halt auch im Rahmen der Bundesliga eine etwas höhere Wertschätzung, was heute nicht mehr ganz so der Fall ist, weil einfach andere Rennen überstrahlen und die Vielzahl von Rennen man nicht alles mehr bestreiten kann.
Und um einmal auf das System da zurückzukommen, 2008 Militärweltmeister, du hast zu mir vorher auch schon gesagt, damals war da, ähnlich wie bei der Deutschen Meisterschaft, da waren irgendwie alle am Start. Also es war nicht irgendwie so, dass du bist da hingegangen und warst der Einzige und hast das Ding geschenkt bekommen.
Absolut, das sind einfach, genau, zum damaligen Zeitpunkt weiß man ja, mit wem man sich so duelliert hat, und damals hatte er einen Weltmeistertitel schon einen hohen Stellenwert. Damals 2008, diesbezüglich war es natürlich so, dass die Olympischen Spiele 2008 natürlich dann überstrahlt haben, aber persönlich für mich war das damals mit dem Rennen schon ein schöner Erfolg.
Warum warst du denn da am Start? Was war damals dein Bezug zum Militär?
Wie ich schon gesagt habe, jetzt sind wir ja wieder bei dem Thema Sportförderung, und ohne den Bund, diesbezüglich halt dann die Bundeswehr über die Querfinanzierung, wäre halt der Sport, so wie es jetzt auf der olympischen Distanz nur möglich ist, kaum in der Form vom realisierbar. Weil nur von Preisgeldern in Anführungsstrichen kann sich niemand erleben und finanzieren. Auch auf der olympischen Tanz nicht. Es ist ganz schwer, und ohne diese Förderung würde es den Spitzensport nicht nur im Triathlon, sondern, glaube ich, in dem Gesamtdeutschland nicht geben.
Das hängt ja auch damit, du hast es gerade schon angesprochen, zusammen, dass der Sport oder der Profisport gar nicht so unbedingt im Triathlon, sondern allgemein in Deutschland nicht den Stellenwert hat, den an andere Nationen genießt. Wie kritisch siehst du das als jemand, der das aus eigener Erfahrung kennt, aber auch jemand, dem der Sport natürlich grundsätzlich am Herzen liegt und der das auch intensiv zur jetzigen Zeit noch verfolgt?
Also ich möchte jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber meine persönliche Einstellung ist einfach mit dem Rückblick in die Vergangenheit einfach so, dass der Stellenwert von der gesellschaftliche Stellenwert von Sport oder auch Kultur halt nicht mehr die Wertschätzung erfährt, wie er vielleicht in meiner Meinung nach sein sollte, weil wir aufgrund der schnelllebigen Geschäft, das ist meine Interpretation, jeder weiß aufgrund des zum Beispiel der sozialen Medien und so weiter, man muss wenig tun, um schnell erfolgreich zu sein. Also dieses lange, die Arbeit, die ausdauernde Arbeit, die zielgerichtete Arbeit auf ein Projekt oder auf ein Ziel hinweg, wo man Entbehrungen in Kauf nehmen muss, dass das in meinen Augen manchmal Tugenden sind, die auf der einen Seite nicht mehr so stark gefördert werden und wo die Blickrichtung einfach fehlt. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass wir brauchen jetzt nicht über den Profisport reden, das ist wieder nochmal ein ganz anderes Thema, aber gerade im Nachwuchsbereich, weißt du, wo der Sport konkurriert mit der PlayStation zum Beispiel, ne, oder mit dem Smartphone, dass da meiner Meinung nach zu wenig Wertschätzung gibt und zu wenig investiert wird, gerade was in Bezug auf die Trainerstellen. Weißt du, du brauchst einfach Vorbilder für die Kinder, die Kinder einfach mit in die Hand nehmen und wieder für den Sport so stark begeistern. Und du brauchst halt fähige Trainer und eine Wertschätzung. Denn das Traineramt an sich ist ja so, wenn du heute mal in der Stadt fragen würdest, was machst du? Ja, ich bin Trainer für die Jugendliche. Okay, und dann ist die nächste Frage, ja, und was machst du? Und dann sag ich, nee, das ist meine Aufgabe, das ist meine Berufung, ne? Und das finde ich fehlt viel zu sehr, die Wertschätzung und auch die Sicherheit. Denn die besten Leute gehören nicht in die Spitze, sondern in den Nachwuchsbereich. Und da eine langfristige, sichere Planung, auch für die Leute, ist unglaublich wichtig. Und dann kriegst du auch die Kinder an die Hand genommen, die dann über den Sport den Weg halt auch in den Profisport irgendwann finden.
Du hast gerade schon aus deiner Perspektive gesagt, für dich, du hast damals schon gemerkt, es ist nicht möglich, die Ambition, die du als angehender Profisportler hattest, und das Studium, sprich die berufliche Laufbahn, parallel zu gestalten. Das ist ja heutzutage immer noch so, gerade wo die Leistungsdichte im Triathlon eher angestiegen ist. Und würdest du sagen, aufgrund dieses Systems und dieser Förderung, dass, oder deiner Meinung nach, gibt es genug Anreize, beschränken wir das mal auf Deutschland, Jugendlichen jetzt zu sagen, mach das, setz alles auf eine Karte, bleiben wir vielleicht bei den Triathleten. Wenn dich ein Jugendlicher fragen würde, der da selbst auch dran zweifelt, weil er weiß, es ist schwierig, mit Triathlon Geld zu verdienen, gerade vielleicht auch auf der Kurzdistanz, würdest du den Jugendlichen in der heutigen Zeit noch sagen, mach das, riskier es, oder wenn du abgesichert sein willst, musst du halt einen anderen Weg finden?
Also meine Meinung ist definitiv ja. Also man muss natürlich immer das Umfeld betrachten, und man muss halt auch dann die realistische Ziele haben. Ne? Aber prinzipiell ist es ja so, wir brauchen ja dann einfach zurückgehen auf die Frage, was ist überhaupt wichtig, ne? musst du, sag mal, mit 18 diesem klassischen Klischee nachhängen. Ich muss eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Ich muss ein Studium abgeschlossen haben mit 18 Jahren und schon 10 Jahre Berufserfahrung. Und arbeite 40 Jahre, um mir eine Sicherheit aufzubauen für eine Rente. Sicherheit gibt es nicht. Und die Tatsache dessen, um das mal zu verallgemeinern, für mich wäre es immer grausam gewesen, du musst Sonntagabend mit den Gedanken ins Bett zu gehen, bis Freitag durchzuhalten für die nächsten 40 Jahre. Und also die Passion für irgendetwas, sei es jetzt nun Sport oder sei es nun ein anderes Interesse. Wenn du Interesse für etwas entwickelst, wo du drin aufgehst, bist du immer produktiv.
Aber meinst du nicht, ich meine, wir haben ja den Fall im Triathlon, dass selbst wenn du richtig gut bist und auch erfolgreich, dass du trotzdem teilweise auch nichts verdienst. Also würdest du das nicht so sehen, dass teilweise diese Ängste davor überwiegen könnten und die Leute dann trotzdem sagen, okay, ich könnte das vielleicht schaffen, aber selbst wenn, gibt es halt einfach auch Argumente, leider, die dagegen sprechen, die einfach auch mit der Förderung und dem zu tun haben, was im Sport drinsteckt auf der Ebene.
Gebe ich dir absolut recht. Also die Befürchtung hatte ich ja auch. Und ich kenne auch die Momente, wo man wirklich den Pfennig umgedreht hat und im Auto geschlafen hat und einfach um die Kosten zu sparen. Aber prinzipiell, bloß um dir eine Antwort dazu geben, ist es einfach, du entscheidest dich ja nicht für den Profisport, um damit Geld zu verdienen. Was auch die nächste Frage herbringt, okay, was, weißt du, wenn du es aus tiefem Herzen machst und du hast Spaß daran und du kannst so ein Stück weit deine Ziele verfolgen, die du dann immer irgendwann ein Stück weit dann reflektierend begutachtest und sagst, okay, hat das Sinn oder hat das keinen Sinn? Weißt du, aber wenn die erste Frage ist, okay, ich möchte damit Geld verdienen, meinen später lang, deshalb mache ich den Sport, ist es die falsche Herangehensweise.
Nee, ich meine doch eher so in die Richtung, ich glaube, niemand wird Triathlon aus dem Grund machen oder anfangen zu wollen, um reich zu werden. Aber du brauchst ja eine gewisse Sicherheit. Und gerade wenn wir auf der Kurzdistanz, auf Nachwuchsebene von den Athleten sprechen, reden wir ja von nicht von Sportlern, die, wie es auf der Langdistanz möglich ist, vielleicht schon mal 10 Jahre gearbeitet haben, nebenbei gute Sportler waren und irgendwie eine gewisse Basis haben, um das vielleicht 1, 2, 3 Jahre mal auszuprobieren, sondern von Jugendlichen, die erstmal eine Ausbildung brauchen, die erstmal auch Bildung brauchen. Und das sind ja alles Faktoren, die in der Zeit darunter leiden könnten und die dann 10, 12, 15 Jahre später auch gar nicht so einfach nachzuholen sind.
Also wenn ich jetzt noch das Einzige, was ich in meiner Vergangenheit jetzt, wenn du mich fragen würdest, geändert hätte, ich hätte mein Studium abgeschlossen. Das wäre das, wo ich sage, im Nachhinein hätte ich mir die Zeit genommen. Als ich, um auf die Zeit zurückzukommen, war so, okay, wie schaffe ich den Spagat, mache ich das und setze ich das? Und wahrscheinlich im Nachrückblick hätte ich gesagt, ich habe einfach mehr Zeit. Weißt du, man ist ja momentan so getrieben, wenn ich mit 21 jetzt nicht den sportlichen Erfolg genieße, habe, dann ist mein sportliches Dasein befristet. Ne? Und ich muss aufhören. Klar muss man irgendwann immer Entscheidungen im Leben treffen. Ne? Aber es heißt ja nicht, dass du mit 23 oder mit 24 oder mit 25, wenn du dann wieder in den Sport zurückkehren solltest, komplett wieder von Null anfängst. Selbst wenn du von Null, aber weißt du, das ja. ist... Es heißt nicht, dass du mit 18 eine Entscheidung treffen musst, für oder gegen den Sport.
Ich merke schon, du möchtest Leute auf jeden Fall dazu ermutigen, ihre Träume zu versuchen zu leben und zu verfolgen.
Also ich spreche aus eigener Erfahrung. Und ja. Wir können ja zum Beispiel Micha hat es um ein Vielfaches schwerer gehabt, mein Bruder Micha, um sportlich dann Fuß zu fassen. Ich hatte eine Möglichkeit und wurde halt ständig begleitet über die Triathlon-Nationalmannschaft der Olympischen Distanz. Micha hat in seiner Zeit als auf der Kurzstrecke beachtliche Erfolge gefeiert. Er war am Schliersee-Triathlon zum Beispiel eins dieser legendären Rennen sehr erfolgreich und war mal kurz davor, im Nationalteam aufzugehen und nicht. Und hat auch seinen Traum von Hawaii, von Olympia sich nie wirklich verwirklichen können. Das heißt, er ist eigentlich das klassische Beispiel gewesen, okay, wie schaffst du es trotzdem? Dann als Profisportler zu und seiner Passion nachzugehen. Und das hat er halt quasi als ist das Paradebeispiel. Wie es ist, wenn du Zweifel zwischendurch hast, aber es dann trotzdem irgendwann aufgehen kann.
Du hast mich ja gerade angesprochen. Ihr habt ja über etliche Jahre auch ja, mehr oder weniger zusammen gewohnt oder wart beide in Rostock und habt täglich zusammen trainiert. So ein bisschen rückblickend, wie sehr habt ihr in der sportlichen Karriere jetzt natürlich aus deiner Perspektive voneinander profitiert?
Also das war einfach mit die Grundlage dessen, dass ich meine persönlichen Erfolge dann auf der Langstrecke verwirklichen konnte oder erreichen konnte, weil einfach dieses Trainieren in der Gruppe oder beziehungsweise mit der Weltelite ist halt, obwohl man eine Einzelsportart oder ist, ja, ein Riesenvorteil. Und wenn du das täglich hast, kann das mitunter auch zu Spannungen führen. So ist es halt, aber das Ergebnis ist dann wo das heißt, dass ich halt fünfmal auf dem Podium mal vorbei war. Das ist ein großes Teil der Verdienst von Micha, weil wir zusammen miteinander trainieren konnten.
Fehlt dir das so ein bisschen in den letzten Jahren? Also klar, die Umstände haben sich geändert, aber einfach dieser Umstand, klar, bei dir ist es jetzt ein Sonderfall, weil es dein Bruder ist, aber einfach dieses Trainingsgruppengefüge, was ja viele andere auch noch haben. Vermisst du das manchmal oder glaubst du einfach aus trainingstechnischer Sicht, das ist etwas, was dich als Sportler immer noch weiterbringen würde, was du aber nicht realisieren kannst, weil die Umstände das nicht mehr hergeben?
Du sprichst es egal an. Also wenn ich jetzt keine Familie hätte, würde ich und ich hätte immer noch Spaß, so wie jetzt am Sport, und dann würde ich mit Sicherheit nochmal in eine Trainingsgruppe mich integrieren wollen und versuchen, mit den weltbesten Sportlern zu trainieren, um mich da auch ganz klar unterordnen, einfach um das Benefit zu haben, dass du halt täglich an deine Grenzen geführt wirst. Bloß das kann ich mit dem jetzigen, Micha hat es ja mit dem neuen Trainer, mit dem er sich jetzt, mit dem er zusammenarbeitet, ja ein Stück weit wieder so, oder handhabt es so, dass er halt sich halt mit dem Besten umgibt. Und das würde ich definitiv machen. Bloß meine Lebensplanung lässt es momentan nicht zu, und deshalb versuche ich aus dem, was ich mache, für mich persönlich das Optimum herauszuholen. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber den anderen Schritt würde ich wieder tun.
Nun, wenn man euch so gegenüberstellt, Andreas, Michael, beide Triathleten, beide äußerst erfolgreich. Was würdest du sagen, verbindet euch und was unterscheidet euch?
Also, dass wir Brüder sind, das ist die Verbindung. Wahrscheinlich, also die große Gemeinsamkeit, die wir haben, dass wir beide für den Sport brennen und immer gebrannt haben. Und diese Leidenschaft Triathlon, erfolgreich zu sein, das ist das, was und dafür so vieles zu opfern, freiwillig zu opfern, ne? Also nicht negativ verstehen, ne? Dass wir das verbindet uns. Und wenn man mit jemandem hat, auch in der Vergangenheit Sachen hat, man weiß, dass man bestimmte Dinge miteinander teilen kann und gerade in Niederlagen weiß, wie man damit umzugehen hat, das war immer und ist immer noch eine große Hilfe. Was uns unterscheidet, sind einfach dass wir unterschiedliche Charaktere sind. Micha ist, was auch seine große Stärke ist, manchmal ist es auch das, wo er vielleicht ein bisschen dran zu knabbern hat, dass er halt immer 100% ist. An oder aus. Und ich bin wahrscheinlich derjenige, der so ein bisschen der ruhende Pol ist.
Du hast vorhin schon so ein bisschen die Entwicklung des Triathlon-Sports im Allgemeinen angesprochen. Die Professionalisierung, die auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen stattgefunden hat. Hättest du damals als junger Sportler, auch bei deinem Wechsel auf die Langdistanz, Langdistanz damals ist nicht Langdistanz heute, hättest du irgendwann mal geglaubt, dass das alles solche Ausmaße annehmen würde und dass sich das in diese Richtung entwickelt? Hast du dir überhaupt darüber Gedanken gemacht?
Nicht wirklich, man lebt ja dann immer in dem Heute und in dem Jetzt. Und wenn ich rückblickend sehe, weil du bist ja ein großer Fan von den Norwegern und wie sie im Rahmen der Trainingsmethodik und der Verwissenschaftlichung in den Triathlon mit eingestiegen ist, ist wirklich großartig auch zu sehen, und es zeigt auch den Stellenwert, den die Sportart mittlerweile genießt. Dass wie viel Norwegen dann quasi investiert in seine Sportler, um damit halt Tokio 2020 halt die Goldmedaille bekommt. Und wissenschaftlich entwickelt sich alles weiter. Wobei ich auch sagen muss, als ich rückblickend auf meine Zeit bei der DTU zurückblicke, dass das professionelle Umfeld damals schon gegeben war. Also es war auch so, dass wir häufig ins Höhentrainingslager gefahren sind, Laktatmessungen morgens, mittags, abends hatten und dass vom wissenschaftlichen Standpunkt her schon eine extreme Kontrolle da war und Überwachung, wo du halt auch relativ schnell in das Training eingreifen konntest. Das ist jetzt so ins Detail, und dass die Norweger das nochmal so auf die Spitze treiben, das ist wahrscheinlich neu. Ich glaube, das ist einfach der Lauf der Dinge, dass die Sportart einfach noch viel, viel professioneller ist. Ist aber jetzt nicht so, dass in der Vergangenheit ins Blaue trainiert wurde, sondern in vielen Nationen ist der Support, das gesamte Umfeld schon auch damals schon sehr stark professionalisiert worden.
Ist bei den Methoden heutzutage ja auch tatsächlich ein bisschen eine Frage des Geldes. Also das Ganze, was da gemacht wird, jetzt speziell bei den Norwegern, das kostet halt auch echt einen Haufen Geld.
Und wofür Triathlon steht und immer schon stand, ist halt der Hang, dass halt die Innovation immer Einzug hält. Während in anderen Sportarten, sagen wir mal klassisch Leichtathletik oder auch Radsport, eher konservative Methoden so lange durchhalten und dass sich dort diese Innovation erst so, dass es ein bisschen länger dauert, sich durchzusetzen, ist, glaube ich, Trialon sehr affin für nicht nur für das Material, sondern halt für alle möglichen Entwicklungen.
Du hast die Trainingsmethodik gerade schon angesprochen. Wer trainiert dich eigentlich?
Ich habe mit Wolfram Bott, aktuell Landestrainer des Baden-Württembergischen Trainerverbandes, einen langjährigen Freund und Berater an meiner Seite. Und ich habe über viele Jahre unter allen Bundestrainern trainieren dürfen. Hatte dann eine Phase, wo ich komplett alleine mich und Micha trainiert hatte. Das war auch eine sehr, sehr erfolgreiche Phase. Und aufgrund meiner Verletzungsmisere in der Vergangenheit ist es halt so, dass ich sehr viel in meinen Körper hineinhören muss und dann, wenn ich einen Ratschlag benötige und Rat brauche, auf Wolfram Bott zurückgreife.
Das heißt aber letztendlich, schreibst du deine Trainingspläne mehr oder weniger selbst?
Ja, das heißt aber nicht, dass ich... Ich vertraue natürlich auf der einen Seite mir. Und es ist schwer für mich, jetzt neben Wolfram zum Beispiel, mich wieder jemandem anzuvertrauen, weil es immer ein bisschen Zeit bedarf, um sich mit jemandem auszutauschen. Und hinzu kommt halt auch noch, aufgrund meiner familiären Situation, nicht als Ausrede gedacht, dass ich glaube, eine sehr enge Betreuung, Vernetzung von Sportlern auch damit einhergeht, dass man sich regelmäßig täglich sieht. Und deshalb bin ich da ein Stück weit auch auf mich selbst angewiesen.
Wenn du gesagt hast, damals hast du viel mehr Umfänge trainiert als heutzutage, du musstest neue Wege finden, hast auch schon beschrieben, wie das mittlerweile aussieht. Wie viel trainierst du in der Woche? Was ist so der zeitliche Rahmen aufgrund der Umstände, die man sich jetzt bei dir mittlerweile vorstellen muss?
Also wenn ich verletzungs- und sorgenfrei bin, dann schaffe ich schon 40 Stunden die Woche. Wenn es, das sind aber Belastungswochen. Ich kann aber nicht so wie früher, dass sag mal 3-4 Wochen lang dieses Volumen und die Intensität so hochhalten, sondern merke, dass ich halt so, wenn ich bestimmte Ruhetage nicht einhalte, dass ich das dann sehr schnell merke und sehr lange brauche, wieder zu regenerieren. Und ich bin in Fan immer von viel Lauftraining gewesen. Und das sind so die Knackpunkte, die wo ich auf die Kennziffern nicht mehr komme, sondern ich habe vielleicht jetzt 100 Kilometer bis, sagen wir, bis 150 Kilometer. Das sind aber Peaks, das sind jetzt so mal rausgegriffen. Und früher war es da in dem Bereich schon deutlich mehr.
Was bedeutet deutlich mehr?
Also ich habe ganz früher bis zu 180 Kilometer Wochenumfänge im Laufen realisieren können, neben der Rad- und Laufbelastung. Auch sagen, weil man das einfach Spaß gemacht hat.
Spaß ist ja natürlich das eine und auch sicherlich wichtig, was aber damit einhergeht, weil die meisten Verletzungen im Triathlon sind ja häufig Laufverletzungen und auch gerade jetzt in der Vergangenheit bei dir. Was würdest du sagen, hast du aus deinen Verletzungen gelernt? Hast du es vielleicht auch aufgrund dessen so ein bisschen angepasst oder hast du im Nachhinein Fehler feststellen können, die du diesbezüglich vielleicht auch gemacht hast?
Definitiv. Also es ist eine Vielzahl der Fälle. Also es ist immer das Resultat. Es ist letztendlich dann der Tropfen, der dann quasi das Wasser zu überlaufen bringt. Und bei mir war es halt so. Ich meine, ich bin ja glücklicherweise in einem Alter, wo ich noch Profisport ausüben kann. Und viele mussten halt vorher schon aufhören mit dem Sport, nicht weil sie nicht mehr wollten, sondern weil sie einfach körperlich nicht mehr konnten. Und wenn ich überlege, dass ich mit wenigen Ausnahmen bis ins Jahr 2015 nahezu verletzungsfrei trainieren konnte. Da war ich, glaube ich, 38 oder und erst in den letzten Jahren verletzungstechnisch dem wahrscheinlich Tribut zollen musste, bin ich eigentlich ein Stück weit immer gesegnet gewesen, dass ich halt verletzungsunanfällig war. Und leider waren in der Vergangenheit waren die Verletzungen so schwerwiegend immer in der Saison, dass sie mich dann halt gleich in der Saison gekostet haben. Dem muss ich jetzt ein bisschen Rechnung schulden. Also ich merke jetzt, und das muss ich mir halt auch immer wieder eingestehen, dass wenn ich den Bogen überspanne, dass es dann relativ schnell auch dazu führt, dass ich halt verletzungstechnisch wieder eine Pause einlegen muss. Und eine holprige Saisonvorbereitung ist dann quasi im gehobenen Alter dann immer noch schwierig, weil man dann nicht ganz optimal sich vorbereiten kann. Und in meinem Fall zum Beispiel auch erst wieder im Juli quasi jetzt hier mit dem Rennen in Hamburg wieder in die Saison einsteigt.
solche Trainingsumfänge sind ja wahrscheinlich auch irgendwie das Resultat von enormer Motivation. Was würdest du sagen, treibt dich an und gibt es da eine Veränderung? Was hat dich früher angetrieben, was treibt dich jetzt an?
Also dadurch, dass ich das schon viele Jahre mache, kommt man natürlich immer an den Punkt, wo man sagt, okay, warum alles? Aber am Ende des Tages ist es, du machst es nur für dich. Wenn du es nicht machst, macht es kein anderer. Das kannst du zum Beispiel in einer Mannschaftssportart, manchmal kann man sich das ist vielleicht der Unterschied, hinter irgendjemandem verstecken. Aber im Training ist es so, dass wenn ich das jetzt nicht mache, dann macht es keiner für mich. Und jede Trainingseinheit, die ich nicht absolviere, die ist unwiederbringlich verloren. Ich kann keine Nachtschicht einlegen, sondern das, was jetzt nicht da ist, das fehlt einfach. Und das kann man nicht mehr aufholen.
Aber warum dann 180 Kilometer laufen und nicht 150? Ist das, weil es dir Spaß macht oder weil du dir vorstellst, wie du beim nächsten Rennen dann an anderen vorbeiläufst?
Natürlich ist es so, weil ich tick leider so, dass ich sage, okay, ich definiere mich halt auch über die Quantität vom Training, weil Triathlon ist eine Ausdauersportart und glücklicherweise ist halt im Sport auch so, ich bin nicht so sehr gesegnet mit Talent, sondern ich habe mir alles viel erarbeiten müssen und deshalb ist man davon überzeugt, wenn man lange hart genug arbeitet und ich glaube, ich habe halt dann das Talent gehabt, über die Arbeit zum Erfolg zu finden. Das motiviert dann natürlich. Neben der Tatsache, dass wenn du zum Beispiel draußen alleine laufen kannst oder in der Gruppe, also diesen Lebensstil zu pflegen, das ist schon ein Privileg und das genießt man auch.
Das könnte man jetzt auch so ein bisschen als übermotiviert auslegen. Stimmen denn die Geschichten von dir, die man so ein bisschen erzählt, dass dir im Trainingslager mal am Ruhetag irgendwie der Lenker abgeschraubt wurde, damit du ja nicht auf die Idee kommst, nochmal loszufahren oder solche Sachen?
Also also es war nicht der Lenker, sondern es war, glaube ich, das Vorderrad, was mir weggenommen wurde. Die Geschichten stimmen dann schon. Ich hatte, wenn wir an die Zeit zurückgehen, halt auch eine großartige Trainingsgruppe. Also mit Mike Petzold, mit Frodo und mit Daniel Unger als Beispiel zusammen. Wir waren immer so eine starke Trainingsgruppe, wo halt jeder sich auch darüber irgendwann, es ist vorherrscht, okay, wer kann am meisten, wer ist am schnellsten? Das hat mich halt auch ständig geprägt.
Ist auch bei Jan Frodeno hängen geblieben. Der hat auch schon öfter gesagt, wenn er an Andreas Rehler zurückdenkt, dann denkt er an den Athleten, der dreimal am Tag laufen war, aber nebenbei halt auch noch schwimmen und Radfahren.
Genau, ja, wahrscheinlich war Frodo viermal am Tag laufen.
Aber hat's nur nicht erzählt.
Ja, war schon richtig. Aber es war, wie gesagt, wir hatten damals alle stark voneinander profitiert. Und es ist neben dem Sport immer noch ein tolles Verhältnis übrig geblieben. Also es war sehr competitive. Also jeder hat nicht klein beigegeben im Training und es gab mal war der eine stärker, mal war der andere stärker. Aber nach dem Training war meistens immer Schluss und man hat ein wirklich tolles Gemeinschaftsgefühl gehabt und hat sich gegenseitig motiviert. Wenn der eine das kann, dann kann ich es auch. Und wenn du dich so hochschaukelst und mit dem besten Beispiel zum Beispiel, dass Daniel Weltmeister geworden bis 2007, wo ich Teil dieser Trainingsgruppe war und ich durfte Daniel lange begleiten. Und wenn Daniel dann Weltmeister wird 2007 hier in Hamburg vor so einer super Kulisse, dann bist du auf der einen Seite traurig, dass quasi Daniel dann irgendwo den Moment einfährt. Ne? Aber wenn du weißt, du hast im Training häufig mithalten können.
Und, ist sicherlich aber auch irgendwie eine menschliche Fähigkeit von dir. Ich glaube nicht, dass sich da jeder so drüber freuen kann, wie du es tust.
Also es ist, wenn du so ein tolles persönliches Verhältnis hast, dann freust du dich dafür mit und auf der anderen Seite habe ich ja dann auch profitiert. Wenn ich sage, wenn Daniel das kann, dann kann ich das ein Stück weit auch wenn mir andere jetzt einen Vogel dafür zeigen würden. Ja gut, es kann halt nicht jeder, aber klar, aber du glaubst dann halt nicht. Oder wenn Frodo zum Beispiel 2008 Olympiasieger wird und du warst ein Stück weit immer irgendwo ein Teil mit in der Vorbereitung mit involviert und weißt, was Frodo kann, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das auch kann, um Gottes Willen, aber du bist dann halt, sagst, so weit bin ich vielleicht nicht weg. Also ich kann auch auf so einem Level irgendwann mithalten oder glaube ich, Mikey wurde 2011, glaube ich, Zweiter, glaube ich, in der Weltmeisterschaftsserie. Also, wenn du umgeben bist von so erfolgreichen Leuten dann und warst Teil dieser Trainingsgruppe oder Micha wird zweimal Weltmeister auf der Mitteldistanz 2009 und 2010 und du weißt, was Micha zum Beispiel auch im Training absolviert hat und du bist nicht weit weg oder kannst du sogar manchmal mit unter Training stehen, dann ist das eine Motivation und gibt dir auch das Selbstvertrauen, okay, wenn die das können alle, dann kann ich nicht ganz so schlecht sein.
Diese Trainingsgruppe mit Jan Frodeno, Daniel Unger, das war ja alles zu Kurzdistanzzeiten. Verfolgst du die Kurzdistanz noch aktiv oder würdest du dich auch grundsätzlich nicht nur als Triathleten, sondern auch als Triathlon-Fan bezeichnen?
Ich bin ein großer Triathlon-Fan. Ich habe mich jetzt natürlich ein Stück weit zurückgezogen. Also ich bin jetzt, verfolge nicht alles, aber so was so die Kurz-, Mittelstrecke und Langstrecke angeht, bin ich eigentlich immer noch up to date und fieber vor allen Dingen 2020 entgegen. Weil es war, hat mir so ein bisschen das Herz geblutet, gerade 2016 zu sehen, dass viele Träume gescheitert sind und wünsche quasi auch, dass das Deutschland wieder eine große Rolle mitspielen kann 2020 und hoffentlich 2024 dann soweit ist, dass wir wieder einen neuen Jan Frodeno haben, der mit um die Goldmedaille eingekommen. Wobei 2020 natürlich nicht ganz unrealistisch ist, wenn zum Beispiel ein Justus Nieschlag ja, in Topform und die Olympischen Spiele haben gezeigt auch, dass nichts unmöglich ist.
Du baust ganz schön Druck auf.
Nein, man muss sich immer hohe Ziele setzen. Ich weiß zum Beispiel, dass Frodo 2008 schon die Nationalhymne auswendig gelernt hat. Also Frodo war überzeugt, dass er 2008 die Olympischen Spiele gewinnt. Hättest du andere gefragt, sag mal, Jan Frodeno, und ich hätte gesagt, nein, das niemals.
Genau darüber habe ich auch gerade einen Artikel fürs aktuelle Magazin geschrieben, so diese Einstellung von ja polarisierenden Charakteren, die und was sie verbindet, weil das Beispiel von Jan Frodeno, du sprichst es gerade an, ist halt auch dieses, es hat eigentlich niemand dran geglaubt, nur ich und maximal noch meine Mutter, aber ich habe das Rennen im Kopf vor 100 Mal gewonnen und ich wusste, dass ich es kann. Und vielleicht ist es bei ihm genauso, wir können ihn jetzt gerade nicht fragen, aber vielleicht hat er das ähnlich so gesehen wie du, dieses Mitnehmen aus der Trainingsgruppe und dieses Hochschaukeln ist sicherlich auch etwas, was dazu geführt hat, dass er dieses Selbstvertrauen auch hatte.
Genau, also ein Selbstvertrauen kommt ja nicht von ungefähr, sondern du untermaust es natürlich mit deinen Trainingsdaten. Aber diese positive Einstellung, und das ist ja letztendlich, warum Frodo auch über so viele Jahre so unglaublich erfolgreich ist, weil er halt das stärkste Mindset von allen hat. Er ist natürlich, hat dann ein gottgegebenes Talent auch für nicht nur für die Kurz-, sondern auch für die Langstrecke. Aber wenn die mentale Einstellung, wenn das stimmt, trotz aller Widersprüche, die quasi auch von außen reingetragen werden müssen. Wenn du dem standhalten kannst, dann ist Erfolg zwar nicht programmierbar, aber es ist nicht unvorhersehbar.
Was würdest du sagen? Hast du eher ein Kurzdistanzler oder ein Langdistanzlerherz? Also nicht physiologisch, was dir eher liegt, sondern einfach so aus Fansicht. Wenn du rückblickend betrachten müsstest, die Kurzdistanz hat dir quasi den Weg geebnet zu deiner langen und intensiven Triathlon-Karriere. Die Langdistanz ist das, womit du wahrscheinlich bekannt geworden bist, wo du wahrscheinlich auch erfolgreicher warst. Ja, wofür schlägt dein Herz mehr?
Also ich müsste es teilen, ganz ehrlich, weil wenn ich meine Triathlon-Karriere, wenn ich zurückdenke, ich nehme jetzt mal nicht das Zeitfenster, weil dann wird mir schwindelig, weil das schon so lange ist. Angefangen von 1994, das sind ja mittlerweile 25 Jahre.
Ja.
Aber ich habe die Hälfte der Zeit auf der Kurzstrecke verbringen können und die andere Hälfte auf der Langstrecke und habe meine Liebe für die Kurzstrecke nie verloren, weil ich halt unglaublich schöne Momente hatte. Und das war auch die Grundlage, warum ich dann fünfmal in Hawaii auf dem Podium sein konnte, weil ich halt über die Kurzstrecke dann auch den Weg gefunden habe auf die Langstrecke und mit den Olympischen Spielen, so als kleine Highlights zum Beispiel, möchte ich jetzt nicht missen, deshalb hier war ich genauso mit bei den Olympischen Spielen wie beim Ironman auf Hawaii.
Ironman auf Hawaii, Alistair Brownie dieses Jahr das erste Mal am Start. So deine Einschätzung, wenn so erfolgreiche Kurzdistanzler auf die Langstrecke gehen, zukünftig jemand, der da nicht nur Erfahrung sammelt, sondern auch mal auf dem Podium landet?
Absolut, also ich bin jetzt kein Alistair Brownie, aber als ich 2000 und ich möchte mich jetzt nicht in den Mittelpunkt stellen, aber als ich 2009...
Es geht hier um dich.
Ja, schon, aber ich möchte mich jetzt nicht mit Alistair vergleichen. Als ich 2009 auf die Langstrecke gewechselt bin, bin ich beim ersten Versuch Dritter geworden und hatte noch Materialprobleme gehabt und habe so ein, zwei Dummheiten gemacht. Wenn ich jetzt rückblickend sagen würde, war es halt so, dass ich sogar das Gefühl hatte, auch mit dem Umkreis, mit dem ich damals unterwegs war, ich hätte das Rennen sogar gewinnen können. Habe ich nicht, ist auch... Weißt du, aber es war, kam für mich persönlich nicht unerwartet, weil man jemanden hat wie Alistair Brownie, der alles gewonnen hat und einfach eine Ikone ist seiner Zeit, halte ich das durchaus für realistisch, dass er nicht nur an den Start gehen will, sondern genauso wie Javier, auch wenn er für viele gescheitert ist, aber ich glaube, er ist einfach nicht gescheitert, er hat einfach nicht das umsetzen können, weil er, glaube ich, zu zweigleisig gefahren ist, dass er genauso um den Sieg eingreifen kann. Und wäre nicht überrascht, wenn er ganz oben stehen würde, wenn er Spielregeln einhält. Aber ich glaube, er ist smart genug, aber rein physiologisch. Und wenn der Kopf stimmt, ist er jemand, der ganz vorne mit dabei ist.
Alistair Brownlee sicherlich für viele Nachwuchsathleten, viele Triathlon-Fans eines der großen Vorbilder, wie du auch. Meine Frage, wer waren denn früher so deine Vorbilder? Hattest du Vorbilder?
Absolut, also ich stamme ja noch aus einer Dino-Zeit, aber zum Beispiel war ein ganz großes Vorbild damals für mich Mark Allen und Dave Scott, das waren so meine großen Idole, beziehungsweise ein Norm Stadler, ein Thomas Hellriegel. Ich kann mich erinnern, als, glaube ich, ist Thomas 97 oder 96? Hat 97, glaube ich, hat Thomas dabei
97,
gewonnen, ne?
Ja.
Und das mit olympischem Distanztraining. Also Thomas war ja eigentlich der Vorreiter für auch das Vorbild für mich, was man mit Training alles erreichen kann. Denn die Umfänge, die Thomas damals abgerissen hat im Laufen und im Radfahren und mit welchen Intensitäten und so weiter, das war für mich damals unvorstellbar. Und genau das war auch der Punkt, da muss ich unbedingt hin. Das muss ich tun, um auch auf der Langstrecke erfolgreich zu sein. Und so mit Lothar zusammen, das waren so die großen Jungs, weil als ich dann aus dem Nachwuchsbereich in das Elite-Team gewechselt bin, waren das so die Großen und ich war der Kleine. Und dann hat sich das irgendwann gewandelt, dann war ich irgendwann der Ältere, nicht der Große, sondern der Ältere und dann kamen die Jüngeren nach, aber das war meine Generation.
Du bist der Rostocker, kommst aus dem Norden, bist hier, warst eigentlich schon immer hier. Was ist für dich das Schönste am Norden?
Du wirst vielleicht stutzen, aber so ganz so verwurzelt bin ich nicht. Also ich bin in Rostock aufgewachsen und bin der wohnhaften Norden und ich meine Frau liebt auch den Norden, weil sie kommt aus Mitteldeutschland, hatte aber aufgrund der dass ich schon als kleiner Junge die Möglichkeit hatte, viel zu reisen. Ich war zum Beispiel mal ein halbes Jahr in Amerika, in Los Angeles. Ich war mal ein halbes Jahr in Stellenbosch in Südafrika, durfte ich verleben. Ich habe mal in einem Vierteljahr in der Schweiz gewohnt und an mehreren Orten längere Aufenthalte gehabt. Und von daher habe ich so eine extreme Reiselust.
Und das heißt, du willst gar nicht ausschließen, mit der Familie eventuell nach deiner sportlichen Karriere mal umzuziehen?
Momentan ist es so, dass wir da, wo wir jetzt wohnen, dass wir uns unglaublich wohlfühlen und das Umfeld jetzt auch für mich so ist, dass ich mir vorstellen kann, da auch länger wohnhaft zu bleiben. Aber so eine gewisse Reiselust und die wird mich, glaube ich, nie loslassen.
Meine Abschlussfrage. Stell dir vor, du gehst jetzt nach dem Interview durch die Tür und du findest ein Paket mit 1 Million Euro vor der Tür und drin steht, wer es findet, darf es behalten. Was machst du mit dem Geld?
Ich meine, jeder wünscht sich irgendwo ein finanziell sorgenfreies Leben. Ich glaube, das meine ich jetzt ehrlich, in der Form weißt du, dass du es nicht annehmen kannst, weil du hast es dir nicht verdient.
Also, gehen wir mal davon aus, dass du es annehmen kannst.
Gut. Ich weiß nicht, was ich tun würde.
Du wärst überfordert mit der Situation.
Ah, definitiv, weil ich bin ja bin so aufgewachsen, dass du für das arbeitest, was du dir dann später verdienst, weißt du? Und weil ich ja schon mal gesagt hatte, wir kamen ja irgendwann auf dieses Profi-Dasein zurück, ne? Und ich weiß, wie schwer das ist, davon ein Auskommen zu erzeugen, hat für mich aber niemals diese ganz große Rolle gespielt. Wir haben zwar als kleines Familienunternehmen mit der Marke Relay Bars uns einen gewissen Marktwert aufgebaut und haben natürlich auch versucht, da natürlich darüber hinaus dann halt auch Bereiche mit abzudecken, um weiter diese Selbstständigkeit dann fortzuführen. Denn das treibt mich halt und treibt halt uns an. Ne? Aber es war jetzt nie so, dass du gesagt hast, okay, du musst es halt exzessiv in dem Umfang ausnutzen, um halt die Zeit in der sportlichen Karriere so stark zu nutzen, dass du dann halt ein komplettes sorgenfreies Leben genießen kannst. Ich glaube, das ist natürlich abhängig von jedem selbst. Deshalb wäre das wahrscheinlich ein schönes Gimmick. Aber es würde meine Einstellung zum Leben, das meine ich ehrlich, nicht ändern.
Dann würde ich das Interview gerne mit Worten von Oscar Wilde beenden, die, glaube ich, für dich, deine Situation und deine Karriere sehr treffend sind. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Andi, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Lieben Dank auch für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.